Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Der Film ist wesentlich unrunder, er ist aber so ein bisschen schon der Meta-Kommentar, den der erste Film gebraucht hat, den aber viele nicht hören wollen. Ich glaube, der erste Film profitiert ein bisschen vom zweiten, das werden aber viele nicht so sehen.
Sag mal, Marco, was ist eigentlich dein Lieblingsmusical?
Du hast mich gestern schon als wir den Film sehen wollten, Joker 2, hast du mich schon auf diese Frage so angeteasert. Und ich habe dir da schon gesagt, ich weiß nicht, ob dir die Antwort gefallen wird, weil viele sagen, das gilt nicht. Aber ich sage, natürlich gilt das. Das ist ein sogenanntes Jukebox-Musical. Das ist Blues Brothers natürlich. Der ist nämlich auch so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber es ist ein leichter Cheat, weil man kann die Songs auch sehr gerne mögen, ohne jemals, also überhaupt Lust auf Musicals zu haben. Aber das ist eh das Problem beim Musical und das wird auch Thema heute sein. Was ist denn ein Musical? Weil die Grenzen sind da fließend. Theoretisch ist auch jeder der klassischen Disney-Filme auch ein Musical. Und wenn ich jetzt nicht Blues Brothers nehmen dürfte, dann würde ich Dschungelbuch wahrscheinlich sagen, ja. Von 1964.
Ich muss ja gestehen, ich habe Blues Brothers nie gesehen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, warum du meinst, dass das gecheatet sein soll. Die Definition von Musical ist, glaube ich, auch sehr schwammig. Also alles, was irgendwie Tanz, Musik, Gesang in einen Handlungsrahmen hineinquetscht, ist ein Musical.
Dann ist auch Blues Brothers ein Musical.
Genau, und deswegen, ich glaube, ein Pick, den ich habe, ist Tanz der Vampire. Ich weiß nicht, ob du das Musical mal gesehen hast. Es gibt ja diesen
das Film. Das Musical von, nicht, aber halt den
den Film von 67, genau. Ja. Der ist auch besser, aber das Musical ist trotzdem großartig. Ich meine, es hat einen Song, der die Vorzüge und den Geschmack des Knoblauchs preist. Allein deswegen muss ich den schon ganz hoch anrechnen. Witzigerweise übrigens in Deutschland ein Mega-Erfolg, aber die englische Übersetzung des Musicals ist in den USA unfassbar gefloppt.
Fun Fact. Ach, war das zuerst in Deutschland und wurde dann übersetzt?
Genau, in Wien.
Ach, also witzig.
In Wien uraufgeführt worden und erst dann neu übersetzt. Und da haben sie sich auch einige Freiheiten bei der Handlung genommen und das kam dann nicht so gut an. Aber ich glaube, mein Lieblingsmusical muss König der Löwen sein. Das ist, ich will nicht sagen, es ist der erste Kinofilm, den ich je gesehen habe, aber es ist einer der ersten Kinofilme, an die ich mich erinnern kann. Und allein der Sonnenaufgang oder die Hakuna Matata, es ist so ein toller Film, voll mit tollen Bildern und tollen Songs. Und deswegen ist das mein Lieblingsmusical.
Fun Fact, das ist der erste Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Der allererste. Und das ist natürlich ein guter Pick. Also ja. Ich hätte schlechter einsteigen können, mir etwas auf der großen Leinwand anzuschauen. Und ich glaube, wenn ich meine Top 10 Musicals wählen müsste, dann wäre auch König der Löwen definitiv mit dabei.
Ich glaube,
rede natürlich vom Originalfilm, ne?
Ja, natürlich. Also, ich glaube, das war uns, also das ist dir ja nie so, wenn du ins Kino gehst, ist es dir ja nie so bewusst, dass du wirst dir jetzt einen der großartigsten Filme aller Zeiten angucken, weil ich glaube, Disney ging es zu der Zeit auch gar nicht so gut und König der Löwen war mal wieder so ein unfassbarer Riesenerfolg, der sie wieder in die Erfolgsspur zurückgebracht hat.
Aber ich glaube, er war so mittendrin in dieser neuen goldenen Ära, sagt man, glaube ich, bei Disney, bei der Zeichentrick-Ära, die 90er. Der war ja 94, davor war ja schon Schön und das Biest und Ariel. Ich glaube, das waren so die ersten, die das nochmal so gekickstartet haben. Ja. Aber König der Löwen war der nächste Höhepunkt, auch, glaube ich, aus unserer
Zeit. Genau. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Heute geht es auch um ein Musical, aber vor allem geht es um ein Sequel zu einem der erfolgreichsten R-Rated-Comic-Verfilmungen der vergangenen Jahre. Und wir müssen darüber reden. Wir, das sind Marco Risch, YouTuber, Podcaster und generell Experte für alles Comic-mäßige. Und ich, Fabian Douglas, Moderator von GigaTV Mac und Die Quadrataugen. Ihr habt es schon am Thumbnail und am Titel gesehen. Wir reden natürlich über Joker Folie à deux oder Joker 2. Aber ich würde gern vielleicht noch einen Schritt zurück machen und einmal nochmal einen Rückblick vornehmen und über den ersten Joker reden. Denn der erste Joker von 2019 ist jetzt nicht der erste Joker. Joker gab es ja schon ganz oft in anderen Kinofilmen. Da haben wir auch bei GigaTV Mac ein Video drüber gemacht. Aber ich meine, den Film von 2019, der hat über $1 Milliarde weltweit an den Kinokassen eingespielt. War lange der erfolgreichste R-Rated-Kinofilm, bis er 2024 eben von Deadpool und Wolverine abgelöst wurde. Joaquin Phoenix bekam für Joker einen Oscar, ebenso Hildur Guðnadóttir für ihre Filmmusik. Und ich weiß noch, wie wir damals aus dem Kino gekommen sind und da schon so ein bisschen die Meinung begonnen auseinanderzugehen. Und jetzt wollte ich mal dich nochmal fragen, wenn du dich noch dran erinnerst, wie hat denn dir der erste Teil damals gefallen?
Ich fand ihn schon von Anfang an überbewertet. Mhm. Aber, mit einem ganz kleinen Aber, ich finde ihn genial gemacht. Also ich habe ja auch ein Video dazu bei uns bei GigaTV gemacht, darüber, wie genial der Film ist, also die Machart. Und das habe ich schon immer so gehalten. Also der sieht fantastisch aus. Ist Lawrence Scher ist einer der visuell ästhetischsten Kameramänner. Also nicht er selber, sondern was er produziert. Auch das ist Teil des Videos, ja, also wie er mit Komplementärfarben umgeht. Und das hier aber auch zum ersten Mal, weißt du, in Hangover sah das nur gut aus. In Joker hat es auch, unterstützt es die Charakterzeichnung, wie er mit Farben umgeht. Und das ist großartig gemacht. Aber überbewertet in dem Sinne, es ist halt wirklich ein 1:1 Remake von Taxi Driver und King of Comedy. Und ich finde gerade am Ende, gerade mit dem Schlussakt, schafft er es nicht, diesen Schlusspunkt zu setzen, den ein Taxi Driver setzt. Und das sorgt unweigerlich dafür, dass der Film auch leicht missverstanden wird. Und ironischerweise greift genau das der zweite Teil auf.
Ja, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum da sprechen wir später noch drüber. Aber ich finde, der erste Teil hat, denke ich mal, viele Kinofans angesprochen. Also warum? Also eine der tragenden Zitate aus dem Film ist ja, is it just me or is it getting crazier out there? Und ich denke, das ist so eine unpolitische Aussage, von der sich irgendwie alle angesprochen fühlen können. Mhm. Egal, wie man sich politisch verordnet oder egal, ob man sich überhaupt für Politik interessiert. Aber so dieses Gefühl, dass es immer schneller dreht, das Rad der Zeit dreht sich immer schneller. Es kommen immer neue Erfindungen oder immer neue Entwicklungen und wir kommen mit unserem Leben da irgendwie nicht ganz hinterher. Das kann ja irgendwie jeder mitfühlen. Aber trotzdem hatte ich auch irgendwie große Bauchschmerzen mit dem ersten Film, weil so die Art und Weise, wie Arthur da dargestellt wird, er wird ja als jemand dargestellt, der eine große Wut in sich hat, der vom System ungerecht behandelt wird, der keinen Erfolg mit Frauen hat und der von den Veränderungen der Gesellschaft auch ein Stück weit überfordert ist. Und all das, nun, ist jetzt nicht so weit hergeholt, könnte auch auf jemanden zutreffen, der zum Beispiel in den USA die Republikaner wählt oder der in Deutschland die AfD wählt. Und dafür wird mir das im Film zu wenig gebrochen beziehungsweise in Frage gestellt. Denn Arthur bringt ja 6 Menschen um und teilweise wird das schon so als gerechtfertigt dargestellt, weil die Opfer zum Beispiel Arschlöcher sind. Und ja, damit hatte ich ein bisschen ein Problem, als ich den Film das erste Mal geguckt habe.
Ja, also er lässt das so stehen und überlässt es dem Zuschauer, darüber nachzudenken. Und ich finde halt, dass viele die falschen Schlüsse daraus ziehen, weil der Film natürlich durchaus das kritisiert. Und ab einem gewissen Punkt sagt, ähnlich wie Taxi Driver, inhaltlich, aber hier löst sich, dass die Gesellschaft alleine schuld ist, sondern er wird eben auch zu einem Psychopath. Und da spielen ja viele Sachen mit rein, bis zur eigenen Mutter. Das ist ja nicht nur die Gesellschaft, dann ist es ja auch schon die Mutter. Wir reden aber dauernd über Gesellschaft bei Joker. Aber der ist ja schon von Anfang an ein misshandeltes Kind gewesen. Das sind ganz andere Probleme. Und das kommt alles zusammen. Und ab einem gewissen Punkt übernimmt natürlich selbst die Verantwortung, nimmt das Kissen in die eigene Hand und ändert. Und ab dann ist er ein Straftäter. Aber darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Nur was der Film auch macht, ist natürlich darüber zu diskutieren, wo gehört er hin? In ein normales Gefängnis oder in eine Anstalt? Hm. Das ist vielleicht eher die Frage. Und ich finde, der Film lädt halt sehr dazu ein, ihn zu glorifizieren. Weil er halt diese ästhetischen, heroischen Bilder produziert, weil Joker oben auf dieser Treppe tanzt. Das ist ja eines der vielen Poster, das ikonische Motiv des Films, das auf dieser Treppe tanzt, zu einem Song von einem Pädophilen und hier eigentlich schon die Wandlung zum Serienkiller gemacht hat, weil er hat schon 2 Leute auf dem Gewissen. Genau damit spielt dieser Film. Und das mag ich eigentlich am zweiten. Das kann man schon mal vorweg.
Genau. Ich bin sehr gespannt, also du hast es ja gerade angesprochen, wo gehört Arthur jetzt eigentlich hin? In ein handelsübliches Gefängnis oder doch in eine psychiatrische Anstalt? Und das ist auch eine der Fragen, die im zweiten Teil dann eben thematisiert werden, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Das kann ganz schön ärgerlich sein. Allerdings oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in der Beschreibung. Aus der Werbung zurück zu Joker Folie à deux. Und wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen über den Ersteindruck reden, den der Film hinterlassen hat. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung, worum geht es eigentlich in dem Film? Also der spielt Jahre nach den Ereignissen des ersten Films. Ich glaube, 2 Jahre wird im Film genannt, so ein als ein Zeitrahmen, wartet Arthur Fleck in Arkham auf seinen Prozess wegen Mordes. Regie hat wieder Todd Phillips gemacht, Drehbuch auch Todd Phillips zusammen mit Scott Silver. Ansonsten haben wir viele, die wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, die wieder auftreten, natürlich Joaquin Phoenix. Aber es kommen auch einige neue dazu, zum Beispiel Lee Quinzel als Harley Quinn quasi, gespielt von Lady Gaga, Jackie Sullivan von Brandon Gleeson oder auch die Anwältin von Arthur Fleck, Marion Stewart, gespielt von Catherine Keener. Vielleicht auch noch ganz interessant, warum heißt der Film eigentlich Folie à deux? Also französisch, so quasi Verrücktheit zu zweit. Und das ist tatsächlich ein wirklich echter medizinischer Begriff. Nennt sich induzierte wahnhafte Störung. Und damit ist so die ganze oder teilweise Übernahme einer Wahnsymptomatik durch einen nahenstehenden, primär nicht wahnkranken Partner gemeint. Aber auch so ein bisschen interessant, wer beeinflusst hier wen? Also wer induziert hier was in wen hinein? Ist es Arthur auf die Umwelt? Ist es vielleicht aber auch die Umwelt auf Arthur? Oder ist es Lee auf Arthur? Da können wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Ja, und Marco, du hast ja in deiner Instagram-Story auch schon ein bisschen so geschrieben, du musst erstmal ein bisschen über den Film nachdenken, nachdem wir da aus dem Kino rauskamen. Und jetzt haben wir ja ein paar Stunden, haben wir buchstäblich die Nacht drüber schlafen können. Wie würdest du jetzt sagen, wie hat dir der Film gefallen? Hat er dir besser oder schlechter als der erste Joker gefallen? Oder ist es einfach schlecht zu vergleichen? Was meinst du?
Also schlecht zu vergleichen ist es auf jeden Fall, weil das war ja meine Befürchtung im Vorhinein. Der erste hat ja, wie gesagt, klare Vorbilder. Das sind aber nicht die schlechtesten Vorbilder. Taxi Driver ist einer, ist wahrscheinlich der Film von Robert De Niro, mit Robert De Niro von Martin Scorsese. Einer der Film-Noir-Filme, die man, also es ist sogar ein Film-Noir-Film, ohne ein Detektivfilm zu sein. Also es ist ein ganz merkwürdiger Film und großartiger Filmklassiker. 10 von 10. Und King of Comedy ist halt ein sehr unterschätzter, sehr ungesehener Film von Martin Scorsese. Und wenn du die zwei zusammenbringst und davon blind abschreibst, bei einem Film, bei dem schon ursprünglich die Idee war, dass es mal Martin Scorsese macht und Leo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Leo DiCaprio den Joker spielt, das war die Idee von Warner Brothers, dann haben sie Todd Phillips reingeholt und er hat sein eigenes Ding draus gemacht. Aber wenn das schon die Idee dahinter ist, dann kann es auf dem Papier funktionieren, vor allem wenn Joaquin Phoenix die Rolle spielt und er auch so drin aufgeht und so viele Szenen so anders geworden sind, dadurch, wie er es gespielt hat. Auch das wieder könnt ihr in unserem Video sehen hier auf GigaTV. Das hatte zu einem Film geführt, der sich sehr rund anfühlt. Der geht knapp unter 2 Stunden. Keine Szene fühlt sich wirklich verschwendet an, sondern sie dient immer dem großen Ganzen. Es ist großartig gefilmt, es ist großartig gespielt und das ist schon ein sehr rundes Erlebnis. Ich finde, der zweite ist es definitiv nicht. Das sieht man. Man wusste es auch, also auch durch die Genremischung, dass es auch Musical ist. Das macht es ein bisschen holprig. Und man wusste es auch, weil sie ganz offen in Interviews erzählen, dass sie teilweise am Set die Drehbuchseiten zerrissen haben und dann ihr eigenes Ding draus gemacht haben, weil weder das Drehbuch hat es hergegeben, man muss aber sagen, auch teilweise haben es die Szenen nicht hergegeben, was sie da gemacht haben. Das ist ein wilder Kauderwelsch, und wenn man die Trailer daneben hält, sieht man sogar, dass ganze Szenen fehlen. Also ich weißt du noch, wie ich dich danach gefragt habe, gab es wirklich die Szenen, da Harley Quinn und Joker die Treppe am Justizpalast darunter tanzen? Es gibt's im Trailer, aber es gibt's nicht im Film. ist jetzt kein Spoiler, aber ihr sollt ja nicht was Falsches erwarten von dem Film. So, das ist ja eine falsche Erwartungshaltung. Aber Trailer werden auch oft gemacht, dass der Film noch im Schneideprozess ist. Da weiß man gar nicht, was drin ist und was nicht. Dann passiert das schon mal. Der Film ist wesentlich unrunder. Er ist aber, und das ist jetzt gerade mein Grundgefühl, nach einmal noch mal duschen und dabei That's Life von Lady Gaga hören, die Interpretation passend zum Film, habe ich wirklich das Gefühl, das ist so ein bisschen schon der Meta-Kommentar, den der erste Film gebraucht hat, den aber viele nicht hören wollen. Ich glaube, der Film braucht, also der erste Film profitiert ein bisschen vom zweiten. Das werden aber viele nicht so sehen. Das werden die meisten, würde ich sogar sagen, nicht so sehen. Wir reden immer noch vom bis vor kurzem erfolgreichsten R-Rated-Film überhaupt. Den haben sehr viele von euch gesehen. Und ich glaube, der ist so desillusionierend, dass er sehr viele Leute vor die Füße tritt. Und dann ist das halt so, vor Schienbein tritt. Mir gefällt er ganz gut. Jetzt, wo ich ein bisschen Abstand habe. Nicht besser als der erste. Ich glaube, dafür ist er nicht rund genug. Aber mir gefällt er schon fast in der Aussage besser als der erste.
Also, ja, sehr interessant. Also ja. Mir geht's so ähnlich. Der Film hat so viele Aspekte, von denen ich sagen würde, die sind wirklich, finde ich, meiner Meinung nach besser als der erste Teil. Aber auch bei vielen Elementen, muss ich sagen, wirkt es nicht so rund. Da war der erste Teil deutlich schlüssiger. Du hast es gerade angesprochen mit der Improvisation am Set. Also das hat ja Todd Phillips aktiv ermuntert, also Improvisation und andere Herangehensweisen. Ich denke, was das Ganze auch befördert hat, waren ja die Sets. Also zum einen hat Todd Phillips das Ganze als ein Open Set deklariert. Also wenn jemand irgendwie noch einen Input hatte zum Drehbuch oder so, dann war das in Ordnung. Aber auch die Sets an sich, also die ganz buchstäblichen Sets, haben das ja auch befördert, dass in den Presseheft wird es als 360-Grad-Set beschrieben. Also normalerweise hast du ja, wenn du Sets gebaut hast, hast du immer eine Seite offen, die zur Kamera hin, oder vielleicht auch nur zwei Seiten sind richtig gebaut, aber hier sind es wirklich 360-Grad-Sets. Also ich denke mal, der Gerichtssaal ist so eins der Sets, aber auch in Arkham selbst. Also dass du quasi alles geschlossene Räume hast, das hilft natürlich den Schauspielenden für die Immersion, aber das hilft dir auch, dass du eine gewisse Flexibilität am Set selbst hast, also dass du die Kamera auch mal irgendwie umstellen kannst.
Ja. Und eine Tanznummer, dass die Kamera dreht sich einmal um 360 Grad, genau. Also wo du es gerade erwähnst, die guckt einfach nur nach und schwenkt hin und her. Ich weiß nicht, ob das immer so geplant war, ob man sich am Schnitt entschieden hat, ey, das behalten wir jetzt so, es passt doch als One-Shot. Oder ob das wirklich inszenatorisch so beabsichtigt war.
Ja, und eine der Produzentinnen hat da zum Beispiel auch darüber gesagt, for Todd Phillips, filmmaking is not math, it's not science, it's jazz. Also das ist für ihn keine Mathematik, keine Wissenschaft, das ist halt Jazz. Und dadurch hat das Ganze so eine gewisse Lockerheit. Aber es fehlt natürlich dadurch auch so das, was du durch ein knackig geschriebenes Drehbuch hast oder durch knackig geschriebene Dialoge. Wir haben ja danach schon drüber geredet, so richtig, also ich habe es ja vorhin gesagt, so dieses, is it just me or is it crazier out there? Mir würde jetzt spontan kein Zitat aus dem zweiten Teil einfallen.
Ja. Ja.
Und das ist, denke ich, auch ein großer Kritikpunkt an dem Ganzen.
Ja. Da bin ich absolut auch der Meinung. An den Dialogen merkt man es am meisten. Das, was memorabel ist, sind Zitate aus dem ersten. Und das ist nicht zu knapp in dem Film. Selbst Put on a Happy Face wird, glaube ich, zweimal gesagt in den ersten 5 Minuten oder so. Und das war schon ein Zitat aus den Comics. Nee, Quatsch, das war nicht aus den Comics. Das war aus Batman 89. Das war ein Filmzitat tatsächlich. Put on a Happy Face, wenn es um den Joker geht. Weil er sagt, weil Jack Nicholson sagt das da drin. Ja, so fühlt es sich an. Jazz ist echt eine verdammt gute Beschreibung für das, was Todd Phillips macht. Und das macht er auch nicht von ungefähr, das macht er schon seit Hangover. Also das sind ja auch immer überhaupt auch all seine Sachen, wie Roadtrip war ja einer seiner ersten Filme oder sein erster Film. Auch der auf jeden Fall der erste von ihm, den ich gesehen habe. Also er hat mit diesen Comedies angefangen. Und da ist immer so ein Stück weit R-Rated Impro-Humor drin gewesen, schon immer. Und das befördert er mit seinem Set und so, wie er Regie führt. Und du hast recht, also wir haben auch beim ersten ja viel gejazzt. Selbst das Joaquin Phoenix in den Kühlschrank steigt, ist improvisiert. Das hat er sich on the fly ausgedacht. Und dann haben sie, ich weiß nicht, ob das der erste Take ist, den sie genommen haben, weil das würde ich weder warum bezweifeln, weil das richtige Licht aus dem Kühlschrank rausstrahlt. Ich wette, der hat das einfach gemacht und dann haben sie sich gedacht, oh, das wollen wir so, wir müssen nur andere Lampen in den Kühlschrank einbauen, die ihn richtig anleuchten. Und dann machen sie das halt so. Ja, so fühlt sich der Film an. Und Jazz ist halt schwierig. Jazz ist nicht für jeden was.
Ja.
Und ich war überrascht, dass das zweite was für mich ist. Weil man muss auch ein bisschen über Erwartungshaltung reden. Ne? Also wir relativieren gerade für euch eure Erwartungshaltung da draußen. Aber je nachdem, wie sehr ihr das verfolgt habt, meine Erwartungshaltung wurde ja schon seit langem relativiert. Wenn Todd Phillips für einen bekannt war, dann, dass er nicht gut Fortsetzungen kann. Da fängt es schon an. Also Hangover 2 und 3 finde ich schon einen sehr großen Abfall im Vergleich zum ersten Teil. Zumindest was den Impact angeht in dem Moment, wo sie rauskamen. Der zweite ist ja im Wesentlichen auch wieder eine Nacherzählung vom ersten. Deswegen ist es auch schon wieder schwer vergleichbar, aber auch so ein Hint, wie Joker 2 ist, weil in vielen Momenten wird einfach nur der erste nacherzählt. Sowohl in Flashbacks, als dass sie dir erklären, was im ersten passiert ist, als dass Lady Gaga im Prinzip dieselben Shots spiegelt und auch in den Fahrstuhl geht und auch den Gang entlang geht und alles dasselbe macht. So, du hast wirklich eine Nacherzählung. Und gleichzeitig hatte der Film zwar Standing Ovations in Cannes, weil das halt ein sehr jazziger, künstlerischer Film ist, man kann sich das vorstellen, man hatte aber auch unmittelbar wegen Cannes und weil Warner auch so ballsy hier war, zu sagen, wir brauchen keine Embargo oder sowas, wir vertrauen dem Film, gab es schon sehr viele negative Kritiken. Und all das, was wir gerade gesagt haben, wurde schon paraphrasiert überall wiedergegeben. Wir wussten quasi im Vorfeld das. Plus selbst Todd Phillips, als er den Film angefangen hat zu drehen, hat er gesagt, das ist ein Musical. Das ist ein komplett anderer Film. Das könnt ihr erwarten. Das ist was anderes ist als der erste. Und das stimmt. Und das, trotzdem wird er vielen Leuten auf den Füßen rumtreten. Aber man kann es auch mögen, dass sich eine Fortsetzung mal traut, anders zu sein und den ersten zu kommentieren. Das Witzige ist, in meinem Kopf vergleiche ich das jetzt aber sehr viel mit Matrix 4. Der Matrix 4 auch sehr ähnlich ist und auch eine sehr ähnliche Meta-Aussage in Richtung hat, was erwartest du von einer Fortsetzung und was bin ich eigentlich und was waren die Filme davor? Ich finde aber, da gibt es einen großen Unterschied, weil Matrix 4 wieder ein Film ist, der mich sehr ärgert. Matrix 4 dekonstruiert einen Film, der super immersiv und klar in seiner Aussage ist. Und Matrix 4 ist jetzt ein Film, der sagt, ich habe aber keinen Bock, eine Fortsetzung zu machen, lassen wir es einfach so stehen und Fortsetzungen sind generell doof. Dabei gab es davor aber schon zwei andere Fortsetzungen. Du kommst vielleicht ein bisschen zu spät damit, mit der Aussage. Aber okay. Und handwerklich ist halt auch nicht so gut gemacht. Weil sie haben einen der besten Kameramänner der Welt ausgetauscht gegen einen Fernsehkameramann quasi. Und sie haben einen Komponisten ausgetauscht, einen Choreograf ausgetauscht. Sie haben eine billige Version von dem gemacht, was Matrix vorher war. Aber genau diesen Fauxpas erlaubt sich, finde ich, halt eben Joker 2 nicht. Das Casting ist immer noch großartig. Also bis in die kleinste Nebenrolle sogar hochklassig, würde ich sagen. Es ist immer noch toll inszeniert. Es ist auf dem Beat genau geschnitten. Es ist immer noch die gleiche Oscar-prämierte Musik, vielleicht sogar zugleich. Und wenn Joker 1 auch gut konnte, dann eben dieses Jukebox-Musical-mäßige reinbringen, nämlich andauernd wurde ja Musik zu irgendwas gespielt und es wurde geschnitten wie ein Musikvideo. Das überhöht halt der Film und führt halt Musical-Nummern ein, die, finde ich, eigentlich für den Film komplett unnötig sind. Also wirklich komplett. Sie betonen ein Gefühl, das ich vorher schon in Joaquin Phoenix Gesicht oder in Lady Gagas Gesicht gesehen habe. Und dass sie das nochmal nachtanzen und nachsingen, ist halt sehr selbstgefällig, bringt den Film aber nicht weiter. Jetzt haben wir diesen runden, fast 2-Stunden-Film, haben wir jetzt aufgebläht zu einem 2,5-Stunden-Film, der sich nicht mehr rund anfühlt. Und das ist schon problematisch für den zweiten Teil. Und da fällt er ganz stark gegenüber dem ersten ab.
Mhm. Mein Gott, mir jetzt hast du so viele Punkte angebracht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mir da rauspicke. Vielleicht einfach mal ein bisschen so positiv. Du hast das Handwerkliche ja schon gelobt, beziehungsweise ist mit Matrix 4 verglichen, dass er stark abfällt. Aber ich finde, hier fällt nichts ab. Also die Bilder sind immer noch unfassbar. Er ist auch deutlich teurer, muss man dazu sagen. Also der erste Film, der hat nur so zwischen 55 und 70 Millionen gekostet, während jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, der zweite Teil mehr als doppelt so teuer ist, also hat wohl 200 Millionen Dollar gekostet und das sieht man. Mhm. Also die Sets sehen toll aus, einfach die Kamera Bildsprache ist großartig. Es gibt so viele tolle Bilder, die du dir, wie wir das so immer gerne sagen, ausdrucken möchtest, um sie an die Wand zu hängen. Also zum Beispiel dieses eine Bild, wo du Joker siehst, so im Gegenlicht, im starken Gegenlicht, und wo er dann raucht, und der Rauch bildet dann hebt sich so schön ab. Oder auch das andere Bild, wo Lee und Arthur miteinander sprechen, getrennt von einer Glasscheibe, und sie malt mit ihrem Lippenstift so ein Lächeln an, und Arthur dreht sich dann so hin und fängt an zu lächeln, dass das aufgemalte Lächeln genau mit seinem Mund übereinstimmt. Das sind halt tolle Bilder, die sich dir ins Gedächtnis brennen. Also von der Cinematografie kann ich da gar nichts dran aussetzen. Einfach großartig.
Ja.
Ja, und von den Schauspielenden her auch. Du hast gesagt, es ist bis in die kleinsten Rollen großartig besetzt. Klar, wir haben Joaquin Phoenix hier wieder, aber auch Lady Gaga, die ja in Anführungszeichen nur eine Sängerin ist. Ich weiß gar nicht, ich müsste das jetzt mal kurz verifizieren, ob sie wirklich eine Ausbildung auch als Schauspielerin hat.
Ausbildung glaube ich nicht, aber sie ist ganz schön tief drin. Also sie
hat dann ihre eigene
Method-Acting-Methode entwickelt. Hier House of Gucci hat sie doch irgendwie ein halbes Jahr lang nur mit italienischem Akzent geredet. aber das ist halt das Problem auch ein bisschen, wenn du jemanden hast, der sich künstlerisch so verrennt, weil so gut es Lady Gaga gespielt hat in House of Gucci, gleichzeitig, also in der englischen Originalversion kann man den Film kaum angucken. Also dieser Super Mario-Akzent, den die meisten Akteure da an den Tag legen, ist halt peinlich. Und dann sitzt dazwischen irgendwo Jeremy Irons, der einfach nur das runterspielt, was das Drehbuch ihm gibt, in einer ganz stoischen Jeremy Irons-Manier, aber in den wenigen Sätzen, die er hat, alle an die Wand spielt, die im gleichen Raum sind. Weil Jared Leto sich wirklich für Super Mario hält und sie die ganze Zeit so komisch redet, Adam Driver so komisch redet. Was für eine alberne Nummernrevue. Das ist im englischen Originalton wohlgemerkt. Also ich glaube, in der deutschen Synchronfassung kann man den Film schauen.
Aber hier ja ist es, wir reden ja jetzt hier über die englische
Originalversion. Ja, aber ich will nur darauf hinaus, wie Lady Gaga, also wie sie Schauspielerei interpretiert.
Ja.
Und ich meine, natürlich, ihr hat sie einen Oscar dafür gekriegt? Oscar nominiert war sie bestimmt, oder? Für den Bradley Cooper-Film, wie heißt der nochmal? Born a Star? Starsborn.
Ich muss mal kurz gucken.
Das ist doch ein Starsborn. Da spielt sie ja sich selbst im Prinzip. Das ist dankbar für eine Sängerin.
Okay, also sie hat da eine Nominierung bekommen, aber gewonnen hat das jemand anders. Ach so, das meinst du.
Ja, ich glaube, gewonnen hat sie nicht.
Nee, aber ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass sie jetzt diese Paarung mit Joaquin Phoenix, dass sie da jetzt nicht großartig irgendwie abfällt, dass die schon gut miteinander aufeinander reagieren und miteinander spielen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Es gibt einen Punkt, den ich da aufgreifen möchte. Ich habe das irgendwo gelesen und ich werde das bestimmt noch sehr oft lesen, dass die Liebesbeziehung zwischen den beiden in dem Film sehr aufgesetzt wirkt und nicht glaubhaft. Das ist eine Behauptung. Und das ist ja etwas, was mich oft nervt an Filmen. In dem Film nicht, weil es ist eine sehr ungesunde Stalker-Beziehung. Und natürlich wirkt das aufgesetzt und falsch, weil es nicht aufrichtig ist. Von beiden Seiten vielleicht sogar. Also nicht das, die Art von Aufrichtigkeit, die eine echte Beziehung verdient.
Ja.
Deswegen stört mich dieser Fakt nicht in diesem Film.
Ich habe so erst so, als ich das so zum ersten Mal gesehen habe, schon gedacht so, okay, dann sie ist offensichtlich einfach nur durchgeknallt und habe das so ein bisschen, belächelt. Dann ist mir aber eingefallen, solche Personen gibt es wirklich. Also es ist ja wirklich kein nichts Neues, dass du einen Serienkiller hast, der irgendwo im Knast einsitzt und dann Liebesbriefe bekommt. Mhm. Also es gibt solche Menschen tatsächlich und deswegen hat mich das auch nicht gestört, weil ich mir halt genau vorstellen könnte, so eine Person hätte es wahrscheinlich wirklich geben können und dass sie dann auch wirklich das durchzieht und dann den persönlichen Kontakt sucht.
Ich glaube, es gibt sogar Serienkiller, die ihre Stalkerinnen geheiratet haben, aus dem Gefängnis raus. Also bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon gehört habe. Und ich glaube sogar nicht nur einmal. Also das ist ein ganz bekanntes Phänomen. Und deswegen passt es auch so, dass sich diese Beziehung nicht aufrichtig und gut anfühlt. Und zu jeder Zeit, ich muss immer an Lego Star Wars denken, als Qui-Gon Jinn den kleinen Anakin anspricht und so, oh, du hast Machtfähigkeiten und kannst schneller Podracen und sowas. Und im Hintergrund siehst du aber Watto, also wie gesagt, Lego Star Wars, das ist alles Comedy, Watto mit so roten Flaggen, die er verkauft. Und er ruft ganz laut, Red Flags! Red Flags. Someone wants Red Flags. Und das ist jede Szene zwischen beiden ist genau das. Es ist zutiefst gefährlich, was die zwei da machen. Und ich finde, das haben sie schon rübergebracht. Auch mit Lady Gaga perfekt besetzt tatsächlich, finde ich. Gerade weil sie auch eine Musical-Nummer draus machen und sie natürlich Lady Gaga ist. Es passt auch ein bisschen zu Joaquin Phoenix, weil wir erinnern uns vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, viele von euch da draußen wissen es nicht, weil es in Deutschland nicht so das Thema ist. Etwas, was ich auch lange Zeit verdrängt habe, dass er ja mal eine Rap-Karriere versucht hat zu starten. Und das hat sich aber als so ein soziales Experiment herausgestellt. Alle dachten, der spinnt einfach, Joaquin Phoenix. Für Gladiator mit einem Oscar nominiert und so weiter. Und jetzt bricht er seine Schauspielkarriere ab und wird Rapper. Und dann gab es so Aufnahmen, wie er von der Bühne geboot wird und so, weil er so schlecht ist. Aber turns out, das war alles so Teil einer Doku, die er gedreht hat. Und es ist eigentlich eher ein soziales Selbstexperiment gewesen, weil Joaquin Phoenix halt so ein verrückter Künstler ist. Er ist es halt einfach. Und dann hat er das eben durchgezogen, und zwar mehrere Jahre durchgezogen. Oder er retconnt einfach alles und in Wirklichkeit hat er es probiert und es hat einfach nicht geklappt.
Ja, wer weiß, das weiß Joaquin Phoenix wahrscheinlich selbst, nur er. Auch eine andere Figur, die ich noch lobend hervorheben will, ist ja Jackie Sullivan, die Figur Jackie Sullivan, gespielt von Brandon Gleeson, so als der Gefängniswärter. Auch sehr, sehr cool, also einfach eine coole Figur, weil auf der einen Seite ist er so oberflächlich super freundlich, also er pfeift immer "When the Saints go marching in" morgens, während sie die Zellen aufschließen und tut so, als wäre er sehr, sehr jovial und als wäre er so dein bester Kumpel, aber das ist nie ernst gemeint, also wahrscheinlich auch so, wie die Beziehung zwischen Lee und Arthur nicht ernst gemeint ist, denn zum einen, sobald du irgendwie ihn auch wirklich so als Freund ansiehst, dann kann er dir auf einmal, wird er irgendwie brutal und schlägt dich aus dem Nichts heraus. Oder auch, eigentlich ist ja dieses Lied, was er da singt, oder was er da pfeift, oder "When the Saints go marching in", das ist ja auch, er macht sich ja schon auch irgendwie er macht sich ja schon auch lustig über die Gefangenen. Hm. Und sobald die zum Beispiel das Lied für sich einnehmen und es zu ihrem Lied machen, findet er das gar nicht mehr toll und gar nicht mehr lustig und wird dann gewalttätig. Das ist natürlich, er ist natürlich dadurch auch so ein Symbol für dieses System, das so tut, als wäre es dein Freund, aber wenn es hart auf hart kommt, dir eins überzieht und wieder die Macht und seine Macht demonstrieren muss.
Ich muss gerade dran denken, ich habe unmittelbar, ich wollte nur kurz gucken, wie auf Letterboxd meine Freunde so drauf reagieren auf den Film. Und ich habe gesehen, dass die Chefredakteurin von Moviepilot, die Jenny Jacke, hat eine sehr schöne Mini-Review zu dem Film gemacht. Sie hat einfach geschrieben, ich musste so alt werden, um zu hören oder zu kapieren, dass Brandon Gleeson eine Stimme, eine engelsgleiche Stimme hat. Und ich habe erst überlegt, ah, stimmt. Und dann habe ich nochmal nachgedacht, Moment mal, hat er nicht in Benjis of Inisherin auch schon gesungen? Und es war schon richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob es engelsgleich war, ob es nicht tiefer war. Aber hast du Banshees of Inisherin gesehen?
Na klar, habe ich das geguckt. Aber er spielt da ja die Fiddle.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob er da drin singt.
Hat er nicht gesungen in dem Film?
Weiß ich nicht. Ist mir jetzt
in meiner Erinnerung hat er in Pub auch mal gesungen. Aber es kann auch
vielleicht mit anderen zusammen. Also hier ist es ja so, dass du seine Gesangsstimme deutlicher heraushören kannst, weil er auch so eine Art Solo singt, sage ich mal. Mhm. Vielleicht deswegen.
Und es ist auch ein engelsgleiches Solo tatsächlich. Es ist auf jeden Fall heller als das, was er in Banshees of Inisherin, wenn er in Banshees of Inisherin gesungen hat. Ich müsste ihn auch mal gucken. Mhm. Auch hier wieder, ja. Wie ist es, eine kleinste Rolle, grandios besetzt. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist Brandon Gleeson nicht eigentlich schon zu alt, um im Gefängnis weiter zu sein?
Vielleicht, aber
ich glaube, in dem Film sieht man es ihm auch ein bisschen an, aber ich möchte es nicht anmaßen. Also bis 65 wäre es ja richtig. Ein Spielalter ist plus minus 10.
Okay. Ich habe ihm den Werter abgenommen. Also
ja, mich hat abgenommen habe ich ihn schon, aber ich habe ihm auch das Alter angesehen. Er ist tatsächlich, warte mal, rechne es richtig, 69 Jahre alt. Also knapp okay, geht's noch.
Dann
das passt. Zu spielen, meine ich.
Ja. Ich würde gern mit dir noch über den Musical-Teil von Joker 2 reden. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angewandt oder angemerkt, dass es ein Musical ist. Auch sehr cool, ein kleiner Fun-Fact, die Musik wurde tatsächlich live eingesungen, so wie bei Le Miserable, glaube ich. Also oft hast du es ja, dass das vorher im Studio irgendwie aufgenommen wird.
Ja, am Set ist das Playback. Aber ganz kurz an der Stelle, den Fakt hatte ich auch gehört. Und ich finde, an manchen Stellen sieht man und hört man das und das ist auch gut so. Mhm. Aber an anderen Stellen war ich mir sicher, dass sie es recorded haben. Das ist doch Playback-mäßig. Deswegen fand ich sogar, dass die Musical-Nummern nicht gut zueinander gepasst haben.
Mm, okay.
Also das erste Mal, als Arthur singt, das ist definitiv so on set. Das hört sich auch so an. Aber das erste Mal, als Lady Gaga singt, da wird's schon schwierig. Hm. Also meine ich, also nicht schwierig, sondern es ist halt anders. Das fühlte sich für mich nicht wie live eingesungen an, aber vielleicht war das Mikro näher dran, als man denkt.
Hm. Vielleicht, ich glaube, es ist teilweise, wenn, also manchmal löst sich ja so der Gesang und dann tanzen die Schauspielenden. Und es wird drüber gesungen, obwohl sie ihren Mund nicht bewegen. Vielleicht ist das dann tatsächlich etwas gewesen, wo sie Playback nutzen mussten.
Das mag auch sein. Aber ich möchte generell, wenn man tanzt und dabei singt, das hörst du Leuten an, wenn sie das tun. Und wenn sie sich bewegen. Und wenn es aber klingt, als würden sie gerade vor einem Mikro stehen im Studio, dann gibt's da eine ganz kleine Diskrepanz, die man bei Musicals normalerweise hinnimmt, es sei denn, du bist halt Les Miserables und machst es halt so mit aller Kraft in your face in die Kamera hinein. Das ist halt so ein eigener Effekt. Und ich finde den Effekt auch ganz interessant in Joker. Ich finde ihn nur ein bisschen overused, wenn du den Gesang hörst. Der wirkt teilweise zum Beispiel stärker als es gibt eine Stelle, da singt der Joker in das Telefon hinein. Ja. Und das ist eigentlich keine Fantasieszene in dem Moment. Und es ist aber fast das komplette Lied, das er reinsingt. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass der Film mehr an der Realität verankert ist, in diesen Momenten, so wie in diesen Momenten. Mhm.
Ja, lass uns doch mal drüber reden, ob jetzt Joker als Musical funktioniert oder nicht. Vielleicht, was ich noch so mir gedacht habe, als ich das Ganze geguckt habe, traditionell ist es ja so, du hast einen Dialog, dann wird daraus ein Gesangsstück und dann wird irgendwann getanzt. Also der amerikanische Autor Ben Wattenberg hat das mal so formuliert: Wenn die Emotionen zu stark für die Sprache werden, wird gesungen. Und wenn sie zu stark für den Gesang werden, wird getanzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so eine feste Regel sein muss. Mhm. Aber es wirkt schon logisch, so wie das so formuliert ist. Und in Joker 2 ist es nicht so. Da wirkt, ich will es mal ganz hart sagen, da wirkt es eher beliebig, wann gesungen und wann gesprochen wird. Wie hast du das denn aufgenommen?
Ich weiß nicht, ob es beliebig ist. Ich finde schon, dass er, also er hat halt in den ersten, was ist das, 15 Minuten oder so, keine Gesangseinlagen. Und dass dann eine kommt auf einmal, bei einem Moment, der auch nicht anders ist als die davor, in der Wirkung, in der Ausdrucksweise, in der Kraft, dann dadurch wirkt es ein bisschen beliebig. Aber ab dann hatte ich schon das Gefühl, dass er dem Muster folgt, dass du die Uhr danach stellen kannst, wann die nächste Gesangseinlage kommt. Das Problem ist ein bisschen, das, was du auch gesagt hast, das mit dem Überhöhen und diesem Punkt erreichen, den der normale Dialog und das normale Schauspiel nicht erreicht, eben durch den Gesang und den Ausdruckstanz. Diese Punkte sind eigentlich schon erreicht, bevor sie auch nur den Ton anstimmen. Also keine der Musical-Nummern hat mir etwas erzählt oder klarer erzählt, was nicht der Moment davor alleine für sich genommen auch schon erreicht hätte. Mit dem ganz klassischen Schauspiel.
Es gibt eine Szene, in der ist es doch so.
Welche?
Ich habe übrigens vorhin vergessen zu sagen, wir wollen, das ist jetzt bisher alles spoilerfrei. Mhm. Aber ich glaube, die Szene kann ich verraten. Also Lee und Arthur reden miteinander, sie sind voneinander getrennt durch so eine Glasscheibe. Mhm. Und es gibt so, ich nenne es mal so einen kleinen Knick in ihrer Beziehung. Und Arthur konfrontiert sie mit etwas und ist erstmal ja sauer auf sie. Mhm. Und sie fängt dann an zu singen und durch ihren Gesang kann sie Arthur wieder auf ihre Seite ziehen. Da würde ich sagen, hat das Lied tatsächlich auch eine Funktion in der Geschichte. Aber ansonsten hast du schon recht und ich weiß auch warum. Oder ich kann mir schon denken, warum das so wirkt, denn es sind keine eigens geschriebenen Songs. Das sind alles schon existierende Songs. Mhm. Das hat Todd Phillips so gerechtfertigt, dass das Musikstücke sind, die Arthur Fleck wahrscheinlich mit seiner Mutter gehört hat und die er deswegen alle so auswendig kennt und in seinem Kopf dann vor sich hinsingt. Aber ich finde, das verschärft so das Problem, von dem du auch gesprochen hast, dass die Story an sich eben nur eine Laufzeit, sagen wir mal, von 90 Minuten vielleicht rechtfertigt. Und durch die Musical-Nummern wird das Ganze aber ausgewalzt auf fast 2,5 Stunden. Und das merkt man eben, weil das keine eigens geschriebenen Songs sind, die die Geschichte irgendwie nochmal weitertreiben oder die dem Ganzen einen gewissen Spin geben. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier König der Löwen am Anfang genannt. Ja, zum Beispiel das Lied Ich will jetzt gleich König sein, gibt uns nochmal einen Einblick in das Seelenleben von Simba und wie naiv er auch ist und wie, dass er das auch gar nicht wahr hat, was das eigentlich bedeutet, wenn er König wird, was dann ja den Tod von Mufasa vorwegnimmt oder auch die Musical-Nummer von Scar, was ja auch nochmal ein bisschen die Geschichte weiter treibt. Und das fehlt hier bei Joker 2, finde ich.
Ja, absolut. Ja. Ich muss zugeben, da ich nicht alle Songs kannte, konnte ich das mit so 100%iger Sicherheit gar nicht sagen. Also, aber man fühlt es halt. Man fühlt es, weil sie immer noch ein bisschen deplatziert wirken. Es ist so, im Text entdeckst du halt Stellen, wo du denkst, ah, okay, das passt ja jetzt ganz gut zur Situation und generell zu diesem jazzigen Vibe, den der Film hat. Und da hat sich Todd Phillips gedacht, den Song nehme ich dafür und den Song nehme ich dafür. Er macht eigentlich das, was er schon immer gemacht hat, als er so ein Jukebox-Musical ja jetzt ist. Er nutzt halt viel Musik in seinen Filmen, schon immer, seit Roadtrip. Das ist einfach sein Ding. Und es war auch schon Joker sein Ding. Jetzt nimmt er nicht mehr die Ausrede, okay, ich mache jetzt eine schöne Montage, mache ein Musikvideo, sondern nimmt die Musical als Ausrede, um Musik zu platzieren, die er einfach platzieren möchte. Einer der Meister darin und chronische Übeltäter gleichzeitig ist ja James Gunn. Er hat es aber sehr gut, finde ich, geschafft, den Songs, egal ob der Text passt oder nicht, so eine emotionale Gewichtung mitzugeben, die der Film auch selbst erzählt. Also was du jetzt gerade gesagt hast, sagt ja der Regisseur über den Film. Aber der Film ist nicht gut darin, dir zu erzählen, deswegen hört er genau diese Songs. Mhm. Er denkt, es reicht, wenn das Wort Joker in dem Song vorkommt. Mhm. Dann ist das gerechtfertigt, dass der Song da drin ist. Und es fühlt sich halt bei den meisten nicht so an, außer, möchte ich behaupten, bei That's Life. Also, oder When the Saints Go Marching In, hast du natürlich auch recht, aber das ist ja auch keine richtige Musical-Nummer. Nee. Kriegt der Song, aber der ist natürlich toll eingesetzt in dem Film, weil er genau wie du sagst, so einen dramaturgischen Wandel macht und auch was mit den Figuren macht, wer den Song singt und wann und warum. Und bei That's Life ist es ja halt auch so ein Rückbezug zu dem ersten Teil, zu einem der transformativen Momente des Jokers. Er hat ja mehrere eigentlich, vor allem auch getragen durch den Oscar-prämierten Score von Hildur Skandinavierin, schwierig. Gunnar Jottir, das so klingt ungefähr, authentisch, ja. Auch wenn es bestimmt falsch ist. Ne? Sie hat das ja toll geschrieben und sie recyceln selbst ihren Score so gefühlt. Also man hört nicht wirklich raus, dass das anders ist, ne? Die gleichen Themen, was okay ist, weil es ist halt die Fortsetzung. Der Einsatz von Musik in den richtigen Momenten ist toll, in allen anderen fühlt es sich komplett überflüssig an und das streckt den Film, ja.
Ja. Deswegen würde ich so sagen, funktioniert der Film als Musical nicht so wirklich für mich. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen gefreut über die Musical-Nummern oder über die Gesangsnummern, weil sie auch so dieses Düstere aufgebrochen haben. Aber gerade so hinten raus oder nach einer gewissen Zeit zieht sich das Ganze einfach und ich hätte mir gewünscht, wenn sie die Songs ein bisschen gekürzt hätten. Okay, aber das hat uns jetzt nicht so gut gefallen oder da sehen wir ein paar Kritikpunkte. Aber was mir deutlich besser gefallen hat als der erste Teil, war auch so ein bisschen, wie mit der Figur Arthur Fleck umgegangen ist. Denn du hast es schon gemeint, so die Dekonstruktion dieser mythischen Figur ist sehr subtil. Du hast gesagt, es ist sehr subtil im ersten Teil. Zu subtil für mich tatsächlich, muss ich gestehen. Aber jetzt hier im zweiten Teil passiert zum Beispiel etwas, das ich im ersten Teil vermisst habe. Und wir haben ja schon gesagt, es spielt nicht nur in Arkham, sondern später gibt es auch einen Prozess gegen Arthur Fleck, weil er ja ein Mörder ist. Und innerhalb dieses Prozesses wird er auch mit seinen Opfern konfrontiert, unter anderem mit Gary Puddles. Und also vorher gibt es eine Szene mit Sophie, mit der er ja eine eingebildete Beziehung hatte im ersten Teil. Und die Szene ist noch aus der Sicht von Arthur erzählt, das ist noch keine richtige Konfrontation, aber später dann zum Beispiel Gary Puddles, also nur zur Erinnerung, das ist ein Kollege von Arthur gewesen, ein kleinwüchsiger Kollege, den er im ersten Teil verschont hat, während er seinen anderen Arbeitskollegen abgestochen hat. Und die Szene ist komplett aus der Sicht von Gary erzählt. Also die Kamera ist auf seiner Augenhöhe und so. Mhm. Und hier wird zum ersten Mal eben gezeigt, was das zum Beispiel mit einer Person macht, wenn neben ihm ein Mord passiert. Und Arthur ist hier ja auch zum ersten Mal ein bisschen sprachlos. Und das ist zum Beispiel etwas, das dem Vorgänger gefehlt hat. Und das rechne ich dem Film hoch an, dass er das hier gemacht hat.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist eine Einordnung einer Szene, die wir alle gesehen haben, aus seiner Perspektive nochmal erzählt. Und das war ja auch ein bisschen die Kunst von Joker, wenn jemand etwas so Soziopathisches tut, dass du verstehst, wo es herkommt. Aber das Verstehen, wo es herkommt, darfst du nicht mit Sympathie verwechseln. Empathie für jemanden zu haben, ist nicht das gleiche wie Sympathie zu haben. Und diese Empathie, die Joker halt aufbaut, also der Film Joker, wird halt sehr oft mit Sympathie verwechselt. Und dadurch finde ich gerade die Szene, die du sagst, mit wirklich auch toll gespielt von Lee Jill heißt er, ist einer der emotionalen Höhepunkte des Films. Etwas nachzuerzählen, was im anderen Film passiert ist, aber aus einer anderen Perspektive. Und damit ist eigentlich schon alles zu Joker 2 gesagt. Also was mir daran so gefällt. Ja. Den ersten noch mal einzuordnen für alle da draußen, die es bis jetzt nicht kapiert haben. Finde ich, also selbst wenn man es kapiert hat, das ist gar nicht so überheblich klingt, ich habe den Film noch nicht verstanden. Nee, Kunst ist ja offen für Interpretation und Joker liest ja bewusst viel für Interpretation offen. Und hier kriegt man eine Interpretation oder noch mehr Grundlage für eine neue Interpretation. Und das macht das interessant. Deswegen könnte ich dem Film gar nicht böse sein, weil der fühlt sich schon sehr wie ein Kunstwerk an und nicht wie ein Cash Grab. Das ist schon ein großer Unterschied. Es ist natürlich von Warner Seite aus ein Cash Grab. Moment mal, wir haben den größten, wir haben den erfolgreichsten R-rated Film bis dahin aller Zeiten gemacht. Ja, wir wollen natürlich eine Fortsetzung. Ah, shit, Todd Phillips hat schon in jede Kamera gesagt, er macht keine Fortsetzung. Was machen wir denn jetzt? Okay, wir reden nochmal mit Todd Phillips. Und Todd Phillips so, ich nehme gern euer Geld, aber das wird halt ein richtiger, krasser Kunstfilm, nur alles andere, was ihr anders als ihr denkt. Und so ist dann dieser Film entstanden und das kann ich ihm echt hoch anrechnen. Ich würde zum Beispiel sagen, Joaquin Phoenix, der hat das nicht fürs Geld gemacht. Der glaubt an alles, was in diesem Film passiert und da hat er ja auch durch die Improvisation einen wesentlichen Einfluss und es ist ja bekannt, dass der, sobald bei einem Film die Rolle nicht fühlt, dass ihm Geld egal ist und er sofort geht, egal was die Vertragsstrafe ist. Der springt 2 Wochen vom Dreh ab, das war gerade erst nochmal eine News. Das ist Joaquin Phoenix, der macht
nur Dinge, die er glaubt. Ha? Hast du ein Beispiel dafür?
Also so wie ich das sehe, war das ein Todd Haynes Film, der noch nicht produziert ist, noch als auf IMDb noch als Untitled Todd Haynes Film gehandelt wird. Aber das ist halt Joaquin Phoenix. Der ist halt ein Idealist, der macht, woran er glaubt und da ist ihm Geld egal. Und das hat man ja auch bei seiner Oscar-Rede schön gesehen. Da war ihm noch die Ruhm und Ehre war ihm egal. Er hat das alles seinem Bruder gewidmet, seinem toten Bruder River Phoenix und eben seinem veganen Aktivismus. Das ist das, was ihn kümmert. Und deswegen kein Cashgrab der Film. Könnte ich nie vorwerfen. Das ist ein Objekt, ein Kunstobjekt der Überzeugung.
Ich würde jetzt gerne zum Spoiler-Teil kommen, wenn es jetzt nicht noch irgendwas gibt, was du unbedingt im Spoiler-freien
Teil... Ich glaube, es ist notwendig, dass wir in einen Spoiler-Part gehen.
Ja, denn auf der einen Seite, okay, also Spoiler-Warnung, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann macht jetzt kurz eine Pause, geht ins Kino und kommt dann wieder hierher zurück. Ansonsten seid ihr jetzt gewarnt. Spoiler, Spoiler. Denn was ich jetzt gerade gemeint habe mit, dass der zweite Teil Arthur Fleck auch ein bisschen mehr challenged, also dass dieser Mythos, den der erste Teil um die Figur gewoben hat, dass der hier auch teilweise in Frage gestellt wird, all das kulminiert ja sozusagen in Jokers Schlussplädoyer. Und witzigerweise, eigentlich müsste man ja sagen, das Schlussplädoyer als Höhepunkt des Prozesses ist ja eigentlich, müsste dann ja eigentlich auch das emotionale, der emotionale Höhepunkt des Films sein. Aber die Szene kommt für mich nicht an die Szene mit Gary Puddles ran. Aber es ist ja das Schlussplädoyer, in dem Joker eben spontan sich umentscheidet. Eigentlich wollte er eine Hasstirade vom Stapel lassen, aber jetzt gesteht er der Jury auch, dass er nur Arthur ist. Also, dass der Joker ja, nur gespielt ist, oder? Mhm. Ist das so das, was er da
steht? Das ist halt gesteht? Ein Gesicht, das er aufsetzt, aber nicht, deswegen ist er nicht weniger Arthur unter der Schminke. Ich glaube, das fühlt sich deswegen nicht wie der Höhepunkt an, weil das nicht ist. Also es ist, glaube ich, auch wieder der Meta-Kommentar auf, ihr erwartet jetzt das Schlussplädoyer und ich wollte jetzt hier jedem anderen in der Gesellschaft die Schuld geben, aber ich bin ja nur Arthur und die eigentlich wichtige Aussage, das eigentliche Schlussplädoyer des Films, bleibt ja eigentlich Lady Gaga überlassen in dem Enddialog auf der Treppe, weil sie so wichtigerweise sagt, der eine Satz, der mir jetzt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, es war alles nur eine Fantasie.
Und wir wären niemals zusammen irgendwie weggelaufen.
Ja, das war ein Irrglaube, das, was Joker ist, das, was wir sind. Und das ist ja auch ein Kommentar einfach auf den ersten Film. Es ist eben nicht ein gesellschaftsüberwerfendes, sozialkritisches Schlussplädoyer des Jokers auf die Welt, das man verherrlicht betrachten kann und abfeiern kann, heroisch. Sondern es ist einfach nur eine Fantasie und da gibt's auch eine bittere Realität. Und die bittere Realität heißt halt Arthur. Und es geht am Ende dann halt um Arthur. Und die letzte Musical-Nummer ist eben nicht eine getanzte Nummer, sondern dass du Lady Gaga That's Life singen hörst und du siehst das in das Gesicht von Arthur hinein. Ja. In das regungslose Gesicht.
Was ich mich aber noch gefragt habe, ich möchte jetzt noch mal zum Schlussplädoyer zurückgehen. Woher kommt diese Charakterentwicklung? Habe ich mich gefragt. Denn direkt davor haben wir ja diese furchtbare Szene, in der, also es ist angedeutet, aber ich glaube, es ist schon relativ eindeutig, dass Arthur hier von Jackie Sullivan sexuell missbraucht wird. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen Zahnschmerzen. Ist jetzt hier also der sexuelle Missbrauch, ist das so gemeint? Also interpretiere ich das richtig, dass das jetzt dazu führt, dass Arthur sieht, okay, Joker ist nicht echt, Joker kann mich nicht schützen und am Ende bin ich doch nur der arme, gebrochene Arthur. Wie würdest du das interpretieren?
Ich würde mal sagen auch, weil unmittelbar nach dem Missbrauch stirbt ja einer seiner Anhänger, wenn man so möchte, der blind an ihn geglaubt hat, an das, wofür er steht. Der stirbt und er muss das auch mit anhören. Das kommt alles zusammen und davor war ja eben auch das Verhör mit Gary Puddles. Und da, genau wie du sagst, da beginnt er ja schon aus seiner Rolle zu fallen und zum ersten Mal damit konfrontiert zu werden, was er da angerichtet hat.
Ja, aber direkt danach, nach dieser Gary Puddles-Szene, gibt es ja noch eine Musical-Szene, wo Lee und er quasi heiraten. Und Gary ist der Ringträger, ist Teil seiner Fantasie. Und insofern würde ich das interpretieren, dass es nicht so wirklich zu ihm vorgedrungen ist. Und wenn das jetzt tatsächlich der Fall sein sollte, dass also dieser sexuelle Angriff das ist, was ihm dazu in Anführungszeichen Umdenken bringt, kann man das schon kritisieren, würde ich sagen.
Ich glaube schon, dass es zu ihm vorgedrungen ist, aber in seiner Fantasie versucht er sich noch eine heile Welt aufzubauen. Gary Puddles vergibt ihn und er heiratet Harley Quinn. Das ist so der letzte Strohhalm, nach dem er greift. Wenn so die Welt ist und wenn ich das kriege, wenn ich mein geiles Schlussplädoyer halte, das ist der Strohhalm, an dem man sich festhält halt einfach. Und das ist gerade mit dem Missbrauch ist es back to the roots quasi für ihn im wahrsten Sinne des Wortes, weil so haben wir Arthur Fleck ja kennengelernt als jemand, der misshandelt wird und wie der Gerichtsprozess ja auch vertieft, als jemand, der schon als Kind sexuell misshandelt wurde von seiner Mutter. Und das führt ihn halt alles zurück zu der Person, die er eigentlich wirklich ist. Und das ist genau das, was Lee ja in dem Moment nicht sehen will. Deswegen ist für mich der Schlussplädoyer auch nicht der Höhepunkt, sondern eher so der Wendepunkt.
Ist dann der Höhepunkt dann die Szene auf der Treppe, oder?
Ja.
Ja. Du hast da halt gesagt, das ist so ein Meta-Ansatz. Vielleicht können wir da noch kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Denn es geht ja hier nicht nur darum, also dieses, was ich vorhin meinte mit Folie à deux, dieser induzierten Wahnvorstellung. Also es gibt ja zum Beispiel auch, fand ich auch ganz interessant, diese Szene, wo Arthur in der Gefängniszelle ist und Lee kommt von außen hinzu und sie pustet so Zigarettenqualm in ihn hinein. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Und auch, dass Arthur vielleicht diese Wahnvorstellung vom Joker auch auf seine Anhängerinnen und Anhänger projiziert hat, beziehungsweise sie damit infiziert hat. Also er hat ja wirklich Also es ist ja tatsächlich in Gotham so zu Aufständen gekommen, durch ihn und durch seine Tat. Und im ersten Teil haben wir das ja auch schon gesehen, dass dadurch Bruce Waynes Eltern gestorben sind, durch einen, der so eine Joker-Maske aufhatte. Also das ist tatsächlich zu so einer ja gemeinschaftlichen Wahnvorstellung gekommen ist, die dann jetzt mit seinem Auftritt vor Gericht geplatzt ist. So würde ich das interpretieren.
Wo du es gerade erwähnst, die Szene, sorry, wenn ich jetzt vom Thema abweiche, aber da fällt mir noch was auf an dem Film, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Der erste Film ist ja komplett aus seiner Perspektive erzählt. Ist immer bei Arthur Fleck, außer in dem Moment, in dem er unmächtig wird und dann seine Taten dafür sorgen, dass Bruce Waynes Eltern sterben. Da ist er nicht dabei, aus der Situation erwacht er aber wie aus einem Albtraum. So, ansonsten ist es immer aus seiner Perspektive oder zeigt eben seine direkte Auswirkung seines Handelns und verknüpft ihn untrennbar mit Batman quasi. Jetzt hast du diesen zweiten Teil, und der heißt ja auch Folie à deux, und der zeigt uns Szenen auch aus der Perspektive von Lee, also von Harley Quinn. Ich überlege, ob noch aus einer anderen Perspektive. Also außer also, so diese üblichen Shots, die Reaktionsshots der Wachen zum Beispiel auf das, was sie im Fernsehen sehen, ist es schon hauptsächlich aus deren beiden Perspektiven erzählt. Vor allem seine natürlich, aber auch ihre. Also das ist dann die Perspektive, die dazukommt in diesem Film. Ja. Gut, das muss ich nochmal aussprechen, ausformulieren, ob das so ist. Ihr merkt schon, der Film gibt einem so ein bisschen was zu denken. Ja. Deswegen grübel ich ja auch schon so ein bisschen länger drüber. Aber jetzt, wo wir auch nochmal geredet haben, finde ich ihn auch nochmal besser, als ich in den meisten Reviews höre und lese. Ah,
schade, dass du das jetzt schon ansprichst. Da wollte ich dich eigentlich im Fazit nochmal drauf ansprechen. Weil es gibt noch eine Sache, über die würde ich gerne sprechen, bevor wir zum Ende kommen, bevor wir zum Fazit kommen. Denn das Ende des Films, denn also es gibt ja diese Autobombe. Der Prozess wird unterbrochen und Arthur hätte hier die Möglichkeit zu entkommen oder zu fliehen. Er wird von seinen Anhängern mit dem Auto davon gebracht, aber landet dann am Ende doch wieder in Arkham. Also wahrscheinlich auch wollte er das gar nicht. Also er hätte fliehen können, aber er wollte dann nicht mehr fliehen, weil er diese Fantasie nicht mehr aufrechterhalten wollte. Und er wird dann am Ende von einem Mitinsassen erstochen. Und stirbt, also er verblutet im Flur von Arkham. Das ist ein sehr konsequentes Ende, denn es wird, also Hollywood liebt es ja, zu allem und jedem ein Sequel zu machen. Zu diesem Film wird es mit, zumindest mit Joaquin Phoenix als Arthur Fleck, kein Sequel geben. Insofern ist es ja schon so ein sehr konsequentes Ende. Mhm. Auf der anderen Seite, was ich mich so gefragt habe, ist der andere jetzt der neue Joker? Denn während er in der auf dem Boden liegt und verblutet, sieht man ja die andere Figur im Hintergrund und ich glaube, er lacht auch.
Er lacht manisch.
Er lacht manisch und er schneidet sich in der Unschärfe die Mundwinkel auf mit seinem Messer. Mhm. Was mich natürlich sehr an den Heath Ledger Joker erinnert hat.
Ja, also es impliziert auf jeden Fall, dass der Joker eine sehr übertragbare Rolle ist. Das ist nur eine Frage der Inkarnation ist, das, was ja der Joker in Wirklichkeit auch ist. Und dass es eben nicht alles nur an Arthur Fleck hängt. Mhm. Aber wir enden eben, und das ist ganz wichtig, finde ich, nicht mit dem Joker, sondern wir enden mit Arthur Fleck. Und diesem Fats Life eben von Harley Quinn. Und deswegen ist es auch im Hintergrund in der Unschärfe, weil das wird jetzt unwichtig. Jetzt ist Arthur Fleck wichtig, nicht das Bild des Jokers, das wir haben. Und das mag ich sehr an dem Ende, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, aber es ist natürlich, jetzt erst einmal die Tür offen für überhaupt Batman. Ich meine, klar, das wird jetzt nicht weiter erzählt, das ist jetzt zu Ende erzählt. Aber das ist ja etwas, was man auch kritisieren kann am ersten Joker-Film. So interessant der als Charakterstudie ist und als Milieustudio von mir aus, das ist ja nicht eine Origin-Story von einem Batman-Willen. Das ist doch nicht der Typ, der gegen Batman kämpfen wird. Der ist ihm weder körperlich gewachsen, noch geistig, noch irgendwie in der Führungsebene. Also, dass der jetzt irgendwann dass der eine Anhängerschaft um sich scharen kann, okay. aber dass der jetzt irgendwie kontrolliert Banken überfällt oder Gotham terrorisiert, das sieht man halt nicht. Das ist nicht, Arthur Fleck kann unmöglich dieser Joker sein, egal wie viel Fantasie du hast. Der Typ wird nicht, Batman kommt und verprügelt ihn. So, ein normaler Straßenpolizist verprügelt ihn. Wie kann das sein, dass das der Joker ist? Und vor allem, egal was für wahnsinnige Dinge er tut, nur weil Arthur Fleck das nicht versteht, was er da tut, heißt es ja nicht, also diese absolute Bösartigkeit fehlt ja. Dafür haben wir auch viel zu viel Empathie zu ihm aufgebaut. Aber diese absolute Bösartigkeit fehlt. Das war nie Joker. Und Joker ist so etwas nicht Greifbares in seiner Bösartigkeit, in dem, was er bereit ist zu tun, nur um einen Punkt zu machen. Und zu sagen, es gibt da vielleicht noch einen anderen, auch wenn wir das nie erfahren werden, ist ein passendes Ende dafür. Zumal, wie wäre das denn weitergegangen? Bruce Wayne ist wie alt? 12 oder so? Und Joaquin Phoenix Joker müsste ja dann auch mindestens 15 Jahre auch älter werden, also auch noch ein bisschen klappriger, bevor Batman ihm die Seele aus dem Leib prügelt. So, wie soll das denn funktionieren? Ich fand immer die Idee ganz cool, dass daraus hätte auch Robert Pattinsons Batman entwachsen können, aber es passt halt zeitlich nicht, weil sein Batman offensichtlich in einer Gegenwart spielt und also in unserer Gegenwart, einer alternativen Welt, und Joker ja offensichtlich in den 80ern einer anderen Welt spielt. Und die können ja unmöglich gegeneinander antreten irgendwann, weil dann müsste Joaquin Phoenix 80 sein. So, also sein Joker, Arthur Fleck, mit 80 und falschen Zähnen, kämpft dann gegen Batman. Und so wird wenigstens die Tür ein bisschen aufgestoßen. Es sind auch so ein paar andere Dinge, die Tür ein bisschen aufstoßen. Zum Beispiel Harvey Dent. Der hier der Staatsanwalt ist, der ihn verknacken will und am Ende durch die Bombe entstellt wird. Sie lassen es nur so stehen, aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es ist nur seine linke Gesichtshälfte, die mit Narben übersät ist. Das ist jetzt nicht The Dark Knight Level, was wir da sehen. Überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Aber es ist so eine Anspielung darauf, dass es eben Harvey Dent immer noch ist, der da gerade sitzt.
Ja, guter Punkt ist mir tatsächlich, also mir ist aufgefallen, dass die Kamera so ein bisschen auf ihn verweilt, auch um zu zeigen, dass er noch am Leben ist. Aber dass das natürlich seine linke Gesichtshälfte entstellt hat, ist mir tatsächlich da nicht so aufgefallen.
Ich weiß gar nicht, ist es im Comic auch die linke? Ja, ne?
Da auch bei Two-Face ist es
immer die linke, glaube ich. Ich schaue nochmal nach, nur zur Sicherheit. Aber es war in dem Fall, ja, es ist die linke.
Ja. Okay, dann würde ich doch mal zum Fazit kommen. Also jetzt, wo wir so intensiv über den Film gesprochen haben, hast du ja schon gesagt, deine Meinung hat sich ein bisschen geändert, oder? Ein bisschen wohlwollender geworden.
Es ist noch besser geworden, aber sie war relativ wohlwollend, als ich aus dem Kino schon raus bin. So auch mittendrin so die ganze Zeit. Ich habe wirklich da gesessen und teilweise gedacht, okay, ab wann wird er jetzt scheiße? Mir haben jetzt so viele Leute gesagt, dass er so blöd ist. Und ja, hier und da habe ich es gespürt. So, brauchst du diese Gesangsanlage, brauchst du das? Aber ich habe mich auch nie gelangweilt. Also nicht komplett, er dümpelt, aber ich langweile mich nicht. Die Musical-Nummern sind völlig überflüssig, sehen aber gut aus. Also mit gut aussehen kann ich auch schon leben im Kino. So, und wie die Musik dazu geschnitten ist. Und das ist schon okay. Das macht schon Freude. Ich bin nach Hause gekommen, habe direkt den Soundtrack weitergehört, was auch für den Film spricht. Ich war nicht komplett sofort in der Lage, was komplett Positives oder Negatives über den Film zu sagen. Ich habe wirklich gedacht, ich muss jetzt erstmal über den Film nachdenken. Und das ist etwas, was ich mir öfter wünsche vom Film. Das ist keine klassische 0815 Hollywood und vor allem nicht Comicfilm-Fortsetzung. Und das ist schon mal erfrischend daran. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ich glaube, das ist die Meta-Einordnung, die der erste Film eigentlich gebraucht hat, auch wenn viele sie nicht hören wollen. Und ihr müsst da draußen dann halt nur für euch entscheiden, die bis hierhin durchgehalten haben und sich vom Spoilerpart nicht haben abschrecken lassen, ob das etwas ist, was ihr dann auch sehen wollt. Ob ihr sehen wollt, wie der Film, den ihr so toll findet, entmystifiziert wird. Das kann man eben auch nicht toll finden. Dann lässt man es einfach dabei.
Ja. Ich finde es aber trotzdem, es ist eine konsequente Weitererzählung und eine fast schon zwangsläufige Entmystifizierung, denn wie du gesagt hast, aus dem Arthur Fleck, aus dem ersten Joker, wäre niemals der Joker geworden, den wir alle kennen und den wir als Bösewicht so cool finden. Insofern finde ich das einfach nur zwangsläufig. Ja, ich finde, er ist zu langatmig und nicht so auf den Punkt, also er hat zu viele Längen, als dass ich ihn wirklich wirklich genießen kann im Kino. Mhm. Also ich hab, genau, mir ging es auch so wie dir. Ich habe mich nie gelangweilt per se, aber ich habe auch war nie wirklich gefesselt und ich war nie wirklich invested. Insofern, auf der anderen Seite muss ich diesen, also lobe ich diesen Meta-Ansatz. Ich finde das wirklich schon interessant, dass man da auch so Sachen reininterpretieren kann. Ich vergleiche es jetzt mal mit einem ganz anderen Film, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber ich war zum Beispiel neulich nochmal im Kino und habe mir zum zweiten Mal Alien Romulus angeguckt, den ich ja beim ersten Mal gucken richtig, richtig toll fand. Mhm. Gut, ich bin ein Alien-Fan, das muss man natürlich dazu sagen. Aber als ich den das zweite Mal geguckt habe, habe ich so mir gedacht, so er fällt deutlich flacher. Also in Alien Romulus, das ist halt wie so ein Fanfilm. Da steckt nicht so viel drin, über das man nachdenken könnte oder über das man philosophieren könnte, in das man oder über das man interpretieren könnte. Also tatsächlich ist Joker Folie à Deux deutlich, hat hier deutlich mehr zu bieten und das muss man auch mal positiv bemerken.
Ja. Aber Alien-Vergleich ist gar nicht so schlecht. Das ist ein ähnlicher Abfuck wie Alien 3 oder Alien 4 für viele Leute. Und auch das haben wir bei GigaTV Mac ja schon ein bisschen aufgearbeitet. Ist es wirklich so ein Abfuck? Sind es nicht Filme, über die man auch gerne nachdenkt und die die Quadrilogie erst zu dem machen, was sie eigentlich sind? Und so geht's mir da auch. Und so ging's mir von Anfang an bei Romulus, dass das eher eine Fortsetzung ist, die ich überhaupt nicht brauche. So gut er gemacht ist, technisch und handwerklich, und auch gemeint ist und gut aussieht, er erzählt mir halt gar nichts Neues und gibt mir überhaupt nichts, über das ich nachdenken könnte. Und das finde ich so schade, weil die Alien-Filme sich eben auch deswegen für mich so auszeichnen. Mhm. Und, ja. Und ich guck lieber ein Alien 4 nochmal als ein Alien Romulus. Das ist einfach so.
Ja.
Und ehrlich gesagt würde das Fede Alvarez auch tun, der Regisseur des
Films. Aber wem würdest du denn jetzt Joker 2 empfehlen? Also ist das eine Empfehlung überhaupt, die du aussprechen kannst? Oder?
Mir ist es eine Empfehlung, ja.
Okay, also das sollte auch, würdest du sagen, sollte auch auf jeden Fall jeder gucken, der den ersten
Teil guckt? Nee, das nicht. Also, wie ich gerade vorher schon meinen Schlussplädoyer quasi gesagt habe, das müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr das wollt, ob ihr dazu bereit seid, weiter über das nachzudenken, was der erste Teil euch erzählt hat. Es gibt, muss ja nicht, ne? Man kann auch einfach so ins Regal stellen, den ersten Teil, und ihn so lassen. Das ist in Ordnung. Ich finde nur, der zweite gibt ihm tatsächlich mehr. Und mehr, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und auch ein paar Momente, die ich nicht missen möchte. Aber ja, wie du sagst, ist auch ein bisschen retardierend, weil so schön die Sets gemacht sind, du hältst dich wirklich nur in denen auf. Und zwar immer und immer wieder. Sie wechseln sich ab. Und selbst einem Lawrence Scher gehen irgendwann die Ideen aus, wie er ein Set abfilmen kann, sodass es noch frisch ist.
Ja.
Dem Film hätte weniger Laufzeit deutlich gut getan.
Glaubst du, dass der wieder so ein großer Erfolg wird wie der erste Teil?
Nein, überhaupt nicht. Also, okay. Oh, sorry. Dafür wird das Word to Mouth auch so schlecht sein, glaube ich. Ist jetzt meine Vermutung. Weißt du, der erste ist ein Film, da gehen halt Leute raus und haben gesagt, du musst das sehen. Und das wird beim zweiten einfach nicht der Fall sein. Der zweite wird von Leuten gesehen, die den ersten auch gesehen haben und die sich dieser Neugierde hingeben. Und er wird auch zu Recht natürlich, werden auch viele abgeschreckt sein, weil es eben das nicht ist, was sie sehen wollen. Und es sei ihnen ja auch gegönnt. Ich hoffe, der Film floppt nicht komplett, weil es wäre ein bisschen schade, weil die haben sich mit dem ersten Film so viel getraut und sie trauen sich ja auch viel mit dem zweiten. Und das finde ich auch gut, dass man sich immer viel traut. Jetzt haben sie aber ein höheres Budget. Jetzt haben sie vielleicht auch höhere Erwartungshaltung. Und wäre schade, wenn er daran scheitert. Nee, ich wünsche ihm ehrlich gesagt schon Erfolg.
Ja,
ich glaube, ikonisch ist er jetzt schon. Also auf seine Art und Weise. Weißt du, die Poster, all die Fotos, und die Poster sind ja teilweise auch nur Setfotos von Todd Phillips. Der ist ja auch, muss man auch mal sagen, begnadeter Fotograf. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, Todd Phillips auf Instagram zu folgen. Das war mir bis Joker nicht bewusst, was für ein fotoaffiner Mensch er ist. Und was für tolle Behind-the-Scenes-Bilder er von Joaquin Phoenix als Joker die ganze Zeit geschossen hat. Das gefällt mir alles sogar noch besser als der eigentliche Film. Und ähnlich war es ja auch beim zweiten Teil. Und ich finde das schon ikonisch. Ich sehe sehr viele T-Shirts. Ich sehe sehr viele Cosplays. Der wird auch sein Publikum finden. Ich glaube, ähnlich wie Matrix 4 von mir aus, um den Vergleich nochmal aufzubringen, es wird Leute geben, die den grandios finden, den zweiten Teil. Für mich fällt er ein bisschen ab zum ersten, aber ist eine Aussage deutlich interessanter als der erste.
Ja.
Ist nur nicht so rund.
Ja, ist wirklich eine gute Frage, wie der sich dann an der Kinokasse entwickelt. Also auf der einen Seite ist es halt ein Sequel und ein bisschen bin ich die ganze Sequelitis leid. Auf der anderen Seite ist es hier mal ein Sequel, das sich auch Sachen traut, anders zu machen, wie du es ja auch schon angesprochen hast. Und so ein Mut sollte eigentlich belohnt werden, aber wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, wenn so ein Film wirklich sich mal was traut, dann schreckt es das Publikum schon eher ab. Insofern würde mich da auch eure Meinung interessieren und dann, wenn es okay ist für dich ist, würde ich dann den Podcast hiermit beschließen. Würde ich sagen, war es das für diese Folge. Aber wie hat denn euch der zweite Joker-Film gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Danke an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas und Marco Risch. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.